Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Mehr als die Hälfte der Spiele bei der Euro 2022 sind schon absolviert. Drei davon hat das deutsche Team gewonnen und wir ziehen eine erste Zwischenbilanz. Nicht nur über die Leistungen der deutschen Fußballerinnen, sondern auch was das spielerische Niveau insgesamt angeht. Außerdem hören Sie in dieser Sendung die Einschätzung des langjährigen Hochsprungtrainers Wolfgang Ritzdorf, ob Medaillen bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften auch ohne Doping oder andere Grenzüberschreitungen möglich sind. Sie hören, wie die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung auch den Sport in die Verantwortung nehmen will. Und es geht darum, welche gesundheitlichen Risiken durch die Klimakrise auf die Sportlerinnen und Sportler zukommen. Ein bisschen hügelig, aber keine schweren Anstiege. Die heutige Etappe bei der Tour de France sollte für Jonas Vingegaard eigentlich eine recht entspannte Überführungsetappe werden, bevor es dann ab Dienstag in die Pyrenäen geht. Daraus ist aber nichts geworden. Der Gesamtführende hatte einen stressigen Tag im Peloton mit Temperaturen an die 40 Grad, der am Ende mit einem Sprint in Carcassonne geendet ist. Und ARD-Reporter Holger Gerske hat mir kurz vor der Sendung geschildert, wie die Etappe für Vingegaard genau verlaufen ist.
Ja, überhaupt nicht gut. Er ist selber gestürzt und wird sicherlich erst am Abend erfahren, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ja, er hat relativ flott wieder den Anschluss an das Hauptfeld geschafft und sah dabei auch relativ fit aus, aber er ist definitiv auf die linke Schulter gefallen. Und da weigt man auch erst hinterher, ob es da doch eine kleine Blessur gegeben hat, die sich dann, wenn das Adrenalin einmal aus dem Körper ist, auch noch schmerzhaft bemerkbar macht. Also so gesehen war das sicherlich kein guter Tag, zumal er auch noch unterwegs einen Helfer verloren hat mit Steven Kruiswijk. Der war 4 Kilometer davor gestürzt und musste auf einer Trage in einen Krankenwagen geschoben werden. Da war auch Wout van Aert mit verwickelt, auch ein wichtiger Helfer. Der war wiederum war so fit, dass er am Ende noch auf Platz 2 der Etappe sprinten konnte, hinter seinem Landsmann Jasper Philipsen. Und schon am Beginn der Etappe konnte Primož Roglič nicht antreten, der eigentlich wichtigste Helfer von Jonas Vingegaard nach seiner Sturzverletzung. Von der 5. Etappe haben die Schmerzen einfach nicht mehr aufgehört.
Was bedeutet das jetzt für Jonas Vingegaard, dass er gleich 2 seiner Helfer heute verloren hat?
Also Jonas Vingegaard hatte im Prinzip vor dieser Etappe 3 Vorteile. Der eine Vorteil ist nach wie vor vorhanden, das ist dieser Vorsprung von 2 Minuten 22 auf Tadej Pogacar, das ist erst einmal das Wichtigste. Der zweite Vorteil ist sicherlich, dass der Däne gestern ein psychologisches Plus gelandet hat, indem er im Terrain von Pogacar gegenhalten konnte. Aber das dritte Plus war die Mannschaft, sie waren auch einfach 2 Leute mehr, weil ja Tadej Pogacar 2 seiner Helfer durch Corona nicht mehr mit dabei hat, die waren positiv getestet worden. Jetzt hat sich das ausgeglichen. Also für Pogacar sind mehr oder minder die wichtigsten Helfer noch an Bord und Jonas Vingegaard hat tatsächlich da 2 jetzt aufgeben müssen, die in den Pyrenäen noch wichtig werden würden, würde man mal sagen. Ich will es einmal im Konjunktiv sagen, weil es natürlich auch nicht wirklich klar ist, ob es wirklich noch auf die Helfer ankommt oder ob es dann doch ein Duell Mann gegen Mann wird. In jedem Fall ist es nicht günstig, vor den Pyrenäen 2 Kletterer nicht mehr an seiner Seite zu haben.
Und ein Faktor, der heute die Etappe auch ja mitbestimmt hat, waren die Temperaturen, die Hitze in Südfrankreich. Wie hat die Tour darauf reagiert?
Ja, es gibt ein Hitzeprotokoll des Weltverbandes, das in die Tat umgesetzt wird. Es trifft sich dann ein kleines Gremium, ein Fahrervertreter ist dabei, ein Vertreter des Weltradsportverbandes, die Tourärztin Florence Pommery ist dabei und natürlich auch der Veranstalter. Und die überlegen dann, was zu machen ist. Die Radprofis machen den ersten Vorschlag und letztendlich entscheidet aber doch der Weltverband. Sie sind sich darüber einig geworden, dass es auf dieser Etappe permanent was zu trinken gibt. Das ist schon mal ganz wichtig, bis auf die letzten 10 Kilometer, also in der Entscheidung, dass es auch eine höhere Karenzzeit gibt. Also alle, die Probleme haben mit der Hitze, können dann vergleichsweise ruhig ins Ziel fahren. Das war sicherlich auch mit von entscheidender Bedeutung. Und dann, was für viele eine Kleinigkeit ist, aber was für den Stress im Rennen dann doch förderlich ist, dass der nicht so auftritt, dass Wasserflaschen, wenn sie leer sind, direkt ins Publikum geworfen werden können und nicht wieder zurückgebracht werden müssen an den Mannschaftswagen. Bei der Fülle von Flaschen, 120 etwa pro Team, ist das sicherlich eine große Erleichterung.
Aus Carcassonne war das Holger Gerske. Schwierige Bedingungen also für die Fahrer bei der Tour de France. Sengende Hitze, wie gesagt, Temperaturen bis 40 Grad. Aber der Klimawandel wird dazu führen, dass es immer mehr solche Hitzewellen gibt, unter denen natürlich nicht nur die Radprofis leiden, sondern auch viele andere Sportlerinnen und Sportler. Der Sportsoziologe Sven Schneider forscht an der Uni Heidelberg dazu, welche gesundheitlichen Risiken Athletinnen und Athleten womöglich erfahren durch die Klimakrise und wie die verstärkt werden. Und er hat mir erklärt, dass es nicht nur die Hitze ist, die in Zukunft größere Probleme hervorrufen wird.
Es gibt insgesamt 6 große Risikofelder, um die wir uns kümmern. Sie hatten das erste und wichtigste, das einem zunächst einfällt, schon erwähnt, natürlich die Hitze. gerade bei einer Hitzewelle. Völlig unabhängig davon existieren weitere Risiken, nämlich insbesondere das Risiko der UV-Strahlung, der UV-Exposition. Dazu muss es gar nicht über 30 Grad heiß sein, sondern diese UV-Exposition, die stellt sich bereits im Frühjahr ein und führt zu ganz anderen Risiken, nämlich insbesondere Hautkrebsrisiken. Ein weiteres Risiko sind Extremwetterereignisse. Denken Sie an Blitzschläge, Stürme, aber eben auch gerade im Alpin oder im Bergsport, Lawinenabgänge, wie wir sie jetzt in den Dolomiten erlebt haben. Auch das sind Ereignisse, in denen eben all diese Bergsportler, aber eben auch Außen- oder Outdoor-Sportler, die sich zum Beispiel auf einem Spielfeld befinden und es passiert ein Unwetter, irgendwie schützen müssen. Diese drei Risiken, also Hitze, UV und Unwetter, sind sogenannten direkten Risiken. Darüber hinaus gibt es noch indirekte Risiken, also Risiken, die indirekt durch den Klimawandel im Sport eben sich verstärken werden. Eines davon ist die Ozonbelastung, die zunehmen wird. Dann werden wir durch den Klimawandel eine höhere Allergenexposition haben. Das heißt, die Allergene werden aggressiver und es werden sich stärker quasi auf den Sportler auswirken. Aufgrund der Neophyten und der besseren Vegetation durch den Klimawandel. Und das dritte Risiko, an das man zunächst mal gar nicht denkt, ist, dass sich Infektionsrisiken durch den Klimawandel verstärken werden. Nur ein Beispiel ist hier die Zeckenpopulation, die ganz im Frühjahr jetzt auch schon sehr aktiv ist.
Wie gut können sich denn Sportlerinnen und Sportler gegen diese Risiken schützen? Oder ist das etwas, wo man dann vielleicht tatsächlich auch komplett neu nachdenken muss, wie man Sport treibt in Zukunft?
Genau, also erstmal ein ganz konkretes Beispiel. Bei der Hitzewelle, die wir jetzt gerade erleben, wäre es eigentlich für den Körper vorteilhaft, wenn er so ungefähr 14 Tage hätte, um sich zu akklimatisieren. Das ist eben gerade im Sport oft nicht möglich. Die Hitzewelle, die jetzt gerade anläuft, ist jetzt innerhalb von 2-3 Tagen hier entstanden. Und der Sportler kann sich eben anders als andere Risikogruppen eben den Risiken auch nicht entziehen. Ja, die Ligaspiele finden einfach statt. Die Spielpläne sind gesetzt, nicht nur bei den Profisportlern der Tour de France, sondern auch im Amateursport spielt die D-Jugend eben am Sonntagmittag um 2 Uhr in gleißender Hitze. Also die Frage ist, wie kann man sich tatsächlich schützen? Es gibt zwei große Ansätze bei uns in der Präventivmedizin. Zum einen sogenannte verhaltenspräventive Ansätze, wo wir den Sportler informieren, animieren, sich entsprechend zu schützen und zu verhalten. Und der zweite Ansatz ist ein sogenannter verhältnispräventiver Ansatz, wo der Verband, der Übungsleiter, der Organisator einer Veranstaltung in der Pflicht ist, selber etwas zu unternehmen, um die Athleten zu schützen. Und das ist sozusagen der State of the Art. Das ist moderne Prävention, dass man eben die Rahmenbedingungen, die Strukturen so verändert, dass die Athleten möglichst geringe Risiken durch den Klimawandel in diesem Fall haben.
Sie haben ja auch untersucht, wie deutsche Sportverbände mit diesen Risiken umgehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie gut sind deutsche Sportverbände für die Folgen der Klimakrise gerüstet?
Ja, also wir haben uns angeschaut, ob die Sportverbände denn ihre Athleten, also ihre Zielgruppe über die Risiken zumindest mal informieren und Hinweise geben, zum Beispiel auf ihren Webseiten, was kann man denn ganz konkret tun, jetzt gegen Hitze, gegen UV, gegen Zecken und so weiter. Und insgesamt gibt es in Deutschland rund 70 Sportverbände und wir sehen, dass so 20% der Verbände zumindest mal auf der Website so rudimentäre Informationen über Hitze, UV, also diese sonnenbedingten Risiken geben, wenn auch teilweise wirklich nur ganz rudimentär. Alle anderen Risikofaktoren, die ich gerade erwähnt hatte, werden kaum erwähnt. Also lediglich 10% der Verbände berichten, was denn bei Extremwetter zum Beispiel zu tun ist, was das Thema Spielabbruch angeht, Spielverlegung, wie sind die Regularien zum Beispiel bei einem auftretenden Gewitter. Und auch nur 10% informieren über Infektionsrisiken. Also was passiert bei einem Zeckenstich? Wie kann man sich im Wassersport vor Infektionsrisiken schützen? Also hier sind wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Und gerade die Sportverbände hätten natürlich hier auf ihren zentralen Webseiten eine ideale Möglichkeit, die Athleten entsprechend in der Breite zu informieren.
Also das Thema ist in den deutschen Sportverbänden noch nicht angekommen?
Möglicherweise nicht. Wir sehen das aber auch sonst in der Wissenschaft und auch sonst in den Kommunen. Also Hitzeaktionspläne in Kommunen entstehen jetzt gerade erst. Und es ist tatsächlich so, dass in Sportverbänden das Thema jetzt gerade ankommt. Beim DOSB gibt es erste Initiativen und wir hoffen und versuchen das zu unterstützen, dass auch in den Landesverbänden dann eben bis runter zu den Vereinen und zu den Übungsleitern die entsprechenden Informationen, aber auch die Maßnahmen dann ankommen und umgesetzt werden. Also es ist tatsächlich ein Prozess, der jetzt gerade anläuft.
Abgesehen von der Information über die Risiken, was müsste denn von Seiten der Sportverbände sonst noch passieren, um sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen, die ja jetzt schon durchschlägt?
Genau, also ich hatte ja erwähnt, dass man zunächst mal natürlich die Athleten anhalten kann, sich einzucremen und vor dem Wettkampf zu trinken. Das sind individuelle verhaltenspräventive Maßnahmen. In der Verhältnisprävention, die viel effizienter ist, gibt es im Grunde drei Maßnahmenbündel. Wir nennen das das TOP-Prinzip, das stammt aus der Arbeitsmedizin. TOP steht für technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen und personenbezogene Maßnahmen. Um das ein bisschen plastisch zu machen, technische Maßnahmen bedeutet, dass man die Hallen entsprechend energetisch saniert, dass man bei Wettkämpfen Sonnensegel aufstellt, dass man das Kampfgericht und auch die Trainerbänke entsprechend beschattet, dass man die Bepflanzung so anpasst auf den Sportflächen, dass sie eben hypoallergen sind und eben nicht hyperallergen, also entsprechende Pflanzen, eben nicht gerade die Birke an den Spielfeldrand pflanzt. Das sind klassische technische Maßnahmen. Dann gibt es organisatorische Maßnahmen. Hier gibt es das größte Potenzial. Also gibt es irgendwie die Möglichkeit einer Spielverlegung, wenn ich weiß, dass am Sonntag um 14 Uhr die Temperatur bei 38 Grad sein wird? Gibt es die Möglichkeit von Zusatzpausen? Wie sind die Unterbrechungen im Regelwerk festgehalten? Hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, eine Trinkpause einzulegen? Wie sieht es mit Kleiderregeln aus? Ja, wir wissen alle, zum Beispiel beim Jugendfußball, ja, oder überhaupt beim Fußball gibt es keine Möglichkeit, den Platz zu beschatten und man darf auch keine Kopfbedeckung tragen. Warum eigentlich nicht? Ja? Wie sind die entsprechenden Weiterbildungen? Auch das sind organisatorische Maßnahmen, die die Verbände verantworten, wo man tatsächlich das meiste bewirken könnte. Und das Letzte sind eben personenbezogene Maßnahmen und da sind die allerwichtigsten im Sport gefragt, nämlich die Trainer und Übungsleiter. Denn gerade bei den Trainern sind häufig die Zielgruppen eben Kinder und Jugendliche, die besonders vulnerabel sind. Und hier sind die Trainer die Schlüsselpersonen als Multiplikatoren. Also zum Beispiel anzuhalten, jetzt gehen wir gemeinsam zum Eincremen, jetzt machen wir die Pause gemeinsam in der Kabine und bleiben hier nicht auf dem Platz und so weiter.
Der Sportsoziologe Sven Schneider von der Uni Heidelberg dazu, wie die Klimakrise die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern gefährdet und was Verbände dagegen tun können. Mit sehr hohen Temperaturen müssen auch die deutschen Hockeyfrauen zurechtkommen. Sie spielen in Spanien jetzt gerade bei der WM um Bronze und dort steht es zur Halbzeit gegen Australien 1:0 für Deutschland. Lena Michel hat das Tor geschossen. Niederlande gegen die Schweiz und Schweden gegen Portugal, das sind die heutigen Spiele bei der Euro 2022. Alle Teams können noch ins Viertelfinale einziehen, zumindest theoretisch. Für die Schwedinnen sieht es aber sehr gut aus. Sie führen 4:0 gegen Portugal, die werden damit sicher raus, die Schwedinnen sicher weiter. Und die Niederländerinnen müssen noch ein bisschen zittern. Ihnen reicht ein Unentschieden und genauso steht es auch 1:1 gegen die Schweiz, aber die Schweizerinnen drücken auf das Tor der Niederländerinnen. Das deutsche Team kann sich das ganz entspannt angucken. Das 3:0 gestern gegen Finnland war der Abschluss einer sehr starken Vorrunde. Christopher Klein zieht Bilanz.
3 Spiele, 3 Siege. Deutschlands Fußballerinnen haben ihrer Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die perfekte Vorrunde beschert.
Wenn uns vorher jemand gesagt hätte, in dieser Vorrunde mit dieser Gruppe gehen wir hier mit 9 Punkten und 19:0 Toren raus, da hätten wir uns gekniffen, haben gesagt, ja, unterschreiben wir sofort.
Beim 4:0 zum Start gegen Dänemark glänzte vor allem die Offensive um Lina Magul.
Erstmal möchte ich sagen, dass ich wirklich ganz, ganz stolz auf die Mannschaft bin. War wirklich eine hervorragende Leistung von uns. Wir waren von Anfang an da.
Für den 2:0-Sieg gegen starke Spanierinnen sorgten nicht zuletzt Kathi Hendrich und ihre Abwehrkolleginnen.
Wir arbeiten alle zusammen, wir stehen kompakt und da kämpft jeder für jeden und es macht gerade einfach unfassbar viel Spaß.
Und beim 3:0 zum Vorrundenabschluss gegen Finnland nutzten einige Spielerinnen aus der zweiten Reihe ihre Chance, wie Nicole Anjomi.
Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt auch beim ersten Spiel direkt ein Tor schieße. Ich habe mich nur auf die Einsatzminuten gefreut und wollte mein Bestes zeigen, mein Bestes geben.
Die Breite des Kaders ist der deutsche Trumpf. Schon jetzt 7 verschiedene Torschützinnen, alle 20 Feldspielerinnen waren bereits im Einsatz. Das Viertelfinale am Donnerstag gegen Österreich kann kommen, sagt die Bundestrainerin.
Wir freuen uns auf dieses Nachbarschaftsduell. Es wird kein Spaziergang. Ich glaube trotzdem, dass wir leichter Favorit sind. Dieser Rolle müssen wir aber auch erstmal gerecht werden.
Nach dieser perfekten Vorrunde allerdings stehen die Chancen gut, dass die deutsche Mannschaft auch im Viertelfinale begeistern kann.
Soweit also der Blick auf die deutsche Vorrunde. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der EM-Spiele absolviert. Also eine gute Gelegenheit, ein Zwischenfazit auch des gesamten Turniers zu ziehen. Und das tun wir mit Annika Becker. Sie ist freie Journalistin und analysiert unter anderem im Podcast Rasenfunk diese Europameisterschaft. Und sie habe ich gefragt nach den ganzen Diskussionen über die Entwicklung bei den Fußballerinnen, bei den Fanzahlen und der Bezahlung. Wie ist denn die spielerische Entwicklung bei dieser Euro einzuschätzen?
Also ich finde, das ist insgesamt ein sehr hohes Niveau. Wir sehen da Spiele mit einem teilweise sehr, sehr hohen Tempo und Spielerinnen mit sehr starker Technik. Ich finde auch, dass man im Vergleich zur letzten Europameisterschaft nochmal eine taktische Weiterentwicklung sehen kann, die dann auch dazu führt, dass Coaching wichtiger geworden ist und dass sich halt einzelne Teams vielleicht nicht mehr so sehr auf ihre individuelle Klasse verlassen können, sondern dass es da halt dann Anpassungen im Detail an die Gegnerinnen gibt, die immer wichtiger werden und dass auch sowas wie Standardsituationen immer wichtiger wird, weil inzwischen einfach alle mehr oder weniger gut verteidigen können und es dann manchmal aus dem Spiel heraus schwierig ist, so eine Defensive aufzubrechen.
Vor dem Turnier haben ja viele Expertinnen gesagt, es gibt keinen richtigen Favoriten, aber dafür 5, 6, 7 Teams, die prinzipiell für den Titel in Frage kommen, je nach Form. Hat sich denn jetzt schon rauskristallisiert, wer diese Form haben könnte für den Titelsieg?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall zusammengeschrumpft, der Favoritinnenkreis. Also für mich sind es jetzt 3, die so richtige Top-Favoriten sind. Das wären Frankreich, England und Deutschland, womit ich vorher persönlich nicht gerechnet habe. Aber diese Entwicklung, die man da genommen hat, ist einfach richtig super. Und dann vielleicht in Klammern dahinter noch Spanien. Das hängt dann aus meiner Sicht so ein bisschen davon ab, ob sie jetzt im Viertelfinale noch ein paar Veränderungen vornehmen bei der Art, wie sie spielen, dass sie halt ja eine etwas andere Aufstellung wählen von den Spielerinnen, dass sie da mehr Breite ins Spiel reinbekommen, weil sich das bei denen immer sehr, ja, so auf das Zentrum konzentriert. Man kennt das, sie haben halt sehr viel Ballbesitz, aber da kam bisher nicht viel Torgefahr bei raus. Und ansonsten, jetzt mal abgesehen von Deutschland, finde ich, sind Frankreich und England einfach beides so Teams, die sehr, ja, die decken einfach alles ab. Die haben beide eine sehr gute Defensive, beide eine sehr gute Offensive, auch wenn bei Frankreich jetzt Marie-Antoinette Catoteau ausfällt. Es ist für mich so die weltbeste Strafraumstürmerin, die es gerade gibt. Das ist sehr, sehr bitter. Aber trotzdem haben sie da immer noch genug Gefahr, um weit kommen zu können.
Und diese beiden Teams, Frankreich und England, sind ja auch durch ihre Gruppe marschiert, teils mit wirklich auch ja hohen Siegen. Frankreich 5-1 gegen Italien, England mit dem 8-0 gegen Norwegen. Haben Sie eine Erklärung, warum es dann in manchen Partien, trotz der Entwicklung, die Sie am Anfang geschildert haben, dann doch so einseitig gewesen ist?
Ich denke, da gibt es 2 verschiedene Dinge, die man beleuchten muss. Das eine ist halt, dass das Gefälle zwischen den Top-Teams, die wir jetzt gerade genannt haben, und der, nennen wir es mal, Mittelklasse, ohne das despektierlich zu meinen, dass das halt größer geworden ist. Also es ist bei allen vorangegangen, aber bei den Top-Nationen dann halt eben nochmal in einem ganz anderen Tempo als vielleicht in Italien bisher oder auch in einigen skandinavischen Ländern. Und das andere ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass halt die so taktische Entscheidungen, TrainerInnen-Entscheidungen immer wichtiger werden. Da kann man jetzt sich bei Norwegen zum Beispiel mal anschauen, die haben halt keine richtigen gelernten Verteidigerinnen mit zum Turnier genommen. Also das hat man in jedem Spiel halt auch gesehen. Ich denke, dass sie auch ansonsten das sehr, sehr schwer gehabt hätten gegen England, weil die halt einfach richtig herausragend sind. Aber es wäre dann vielleicht nicht unbedingt ein 0-8 geworden.
Hängt diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, dass eben England und Frankreich so davonpreschen, auch mit der Clubebene zusammen, die ja auch eine Entwicklung genommen hat in den vergangenen Jahren, genau in diesen Ländern, wenn wir noch Spanien mit dazu nehmen. Und wo man dann auch wirklich sieht, dass diese Entwicklung auf Clubebene auch sich niederschlägt in den Nationalmannschaften der jeweiligen Länder?
Ja, auf jeden Fall. Also besonders in England kann man das ja sehr, sehr gut beobachten, dass da in den letzten Jahren wirklich sehr viel passiert ist und auch sehr viel noch ja, vorangetrieben wird, weiterhin, dass da einfach der ganze Unterbau ja auch sehr gefördert wird, also was die Ausbildung angeht, und dadurch, dass jetzt durch den TV-Vertrag da mehr Geld reingekommen ist, dass es sich halt auch auf die kleineren Vereine weiter verteilt, dass da einfach bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Und naja, in Frankreich ist es halt einfach so, dass da natürlich unglaublich gute Talente sind und dass da die großen Vereine, also vor allem natürlich Lyon, aber man kann jetzt seit einigen Jahren auch Paris Saint-Germain dazu zählen, auch wenn man die immer etwas kritisch betrachten muss, aber dass die halt natürlich jetzt auch schon seit Jahren richtig gute Arbeit leisten und tolle Bedingungen liefern und das, ja, das sieht man dann halt einfach.
Trotzdem war es durchaus ja eine Überraschung, dass Norwegen es jetzt nicht ins Viertelfinale geschafft hat, aber dann eben stattdessen die Österreicherinnen jetzt im Viertelfinale auf Deutschland treffen. Blicken wir zum Abschluss noch ein bisschen voraus. Was macht die Österreicherinnen so stark, dass sie es jetzt weitergeschafft haben und worauf müssen die Deutschen damit achten?
Also ich finde, sie haben eine der besten Defensiven bei dieser Europameisterschaft. Sie haben da wirklich eine sehr gute taktische Struktur. Sie spielen ein sehr starkes Pressing, haben da natürlich auch erfahrenere Spielerinnen dabei, wie eine Carina Wenninger. Und ja, also was man natürlich auch bei den Feiern nach den Spielen immer sieht, ist, dass sie einen extrem guten Teamspirit haben. Ohne so etwas funktioniert dann auch ja so ein Gruppenpressing halt nicht. Also jede läuft da für die andere. Das ist sehr herausragend. Und dann ja, haben sie es im letzten Spiel dann ja auch tatsächlich hinbekommen, Nicole Biller ein Tor aufzulegen. Die war vorher so ein bisschen ja, ich will nicht sagen abgemeldet, aber hing da vorne so ein bisschen in der Luft. Und jetzt haben sie das halt geschafft, dass sie auch ihr erstes Tor geschossen hat. Und ich glaube, wenn sie Nicole Biller und Barbara Dunst in der Offensive gut eingebunden haben, dass es dann halt auch richtig gefährlich ist. Also da muss sich Deutschland auf jeden Fall drauf einstellen, dass es sehr viele Duelle im Mittelfeld geben wird, sehr viele Zweikämpfe, sehr viele Kämpfe um den Ballbesitz. Und dass man hinten auf jeden Fall auch aufpassen muss, weil wenn sie Chancen bekommen, dann nutzen sie die in der Regel auch sehr gut.
Einschätzungen von der Sportjournalistin Annika Becker. Und wir haben es gehört, ein Faktor, der über den Erfolg von Nationalteams entscheidet, ist die heimische Liga. Und da hinkt die deutsche Bundesliga seit Jahren hinterher. Aber es gibt Ideen, das zu ändern. Bei Viktoria Berlin haben kürzlich 6 Gesellschafterinnen das Frauenteam übernommen. Das Ziel, aus der dritten Liga in die Bundesliga aufsteigen und ein Paradigmenwechsel im deutschen Fußball. Konstantin Eckner.
Der FC Viktoria 1889 Berlin träumt von der Fußball-Bundesliga. Obwohl die Männermannschaft am letzten Spieltag aus der dritten Liga abgestiegen ist und jetzt in der Regionalliga Nordost spielen muss. Aber da gibt es ja noch die Frauenabteilung von Viktoria. Die Frauen spielen aktuell noch drittklassig, aber der Verein hat die Abteilung als GmbH ausgegliedert. Sie steht jetzt unter der Führung von 6 Gesellschafterinnen, darunter auch die zweifache Weltmeisterin Ariane Hingst. Sie sagt:
Für mich persönlich natürlich als Berlinerin in der Lage zu sein, den Frauenfußball in meiner Heimatstadt nach vorne zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir hoffentlich in einigen Jahren dann einen Bundesligisten haben, ist natürlich eine Herzensangelegenheit für mich. Wir haben sicherlich alle unterschiedliche Beweggründe. Auf jeden Fall sind alle 6 Gründerinnen Fußball begeistert, Frauenfußball interessiert auch.
Neben Hingst gehören zum Team die Investorin Verena Pauster, die Journalistin Felicitas Mutterer, Tanja Wielgos, Vorstandsvorsitzende der Vattenfall Wärme Berlin AG, Katharina Kurz, Geschäftsführerin von Berlo Craft Beer und die One Football Marketing Expertin Lisa Wehrer. Ein bunter Haufen.
Das ist genau dieses Spannende, was unsere Gruppe halt ausmacht, diese Diversität aus sämtlichen Bereichen zu kommen, wirklich ganz viel abzudecken und damit schon als Gründungsnetzwerk breit aufgestellt zu sein.
Als ein Vorbild fungiert der US-Club Angel City FC, der 2020 von einer Gruppe von prominenten Frauen, darunter der Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman, gegründet wurde. Die deutsche Nationaltorhüterin Almut Schuld ist mittlerweile von Wolfsburg nach Los Angeles gewechselt. Allerdings lässt das US-System zu, dass Angel City sofort in der höchsten Spielklasse antreten kann. Ganz so leicht hat es Viktoria Berlin nicht, meint auch Hingst.
Natürlich kann man jetzt den Sport in Amerika und Deutschland nicht miteinander vergleichen, aber zumindest die Idee zu sagen, man kann da was Großes erschaffen.
Und dass ausgerechnet Viktoria nicht etwa ein noch größerer Club ausgewählt wurde, hat auch seine Gründe.
Als diese Idee geboren wurde, wurden Gespräche mit Vereinen geführt. Und bei Viktoria hatten wir vom Anfang an Gesprächspartner mit offenem Ohr, mit Bereitschaft, die sich auch für diese Idee begeistern konnten.
Neben den sportlichen Ambitionen für Viktoria wollen die Gründerinnen noch weitreichendere Motive verfolgen. Denn trotz aller positiver Entwicklungen im Frauenfußball fehlt es teils noch an professionellen Strukturen.
Also das Wichtigste und so als Kernaussage kann man sicherlich sagen, wir wollen die Marke Viktoria schaffen, Viktoria Frauenfußball, und da ein bisschen andere Wege gehen. Es wurde schon angesprochen, da geht es um Thema Equal Pay, wobei, bitte nicht falsch verstehen, wir jetzt nicht der Meinung sind, auch die Frauen müssen jetzt Millionenbeträge verdienen. Das finde ich absolut ungesund übrigens im Fußball, sondern es geht vor allem auch um Chancengleichheit, um Investitionen in Frauenfußball, um den Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, auf höchstem Niveau zu spielen und wirklich Profisportler zu sein.
Equal Pay, also die gleiche Bezahlung im Männer- und Frauenfußball, wird seit geraumer Zeit diskutiert. In den Vereinigten Staaten erhalten die Frauen und Männer seit diesem Jahr genau die gleichen Anteile aus den Einnahmen des Verbandes. Allerdings sei ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA unangebracht, sagte Silke Ramel kürzlich in Deutschlandfunk. Sie ist Vertreterin des Deutschen Fußballbundes in der UEFA-Kommission für Frauenfußball.
In Amerika ist ja so, dass die Frauen mehr Umsätze generieren als die Herren. Und deshalb ist aus meiner Sicht in Amerika durchaus üblich jetzt, oder man konnte dann in Amerika die Forderung aufstellen, dass die Frauen genauso bezahlt werden wie die Herren. Und da sind wir ja in Deutschland noch meilenweit von dieser Ausgangssituation entfernt.
Ramel spricht davon, dass hierzulande erst noch infrastrukturelle Hausaufgaben erledigt werden müssten. Also genau das, was einer der Grundgedanken des Viktoria-Projekts sein soll. Ein Projekt, was gerade von Frauen geprägt wird. Der Investorenpool soll mehrheitlich weiblich besetzt sein, wie Hingst erklärt. Für sie gehe es um einen Paradigmenwechsel, aber keinesfalls um eine Konfrontation zwischen Frauen und Männern im Fußball.
Ich weiß, gerade im Fußball haben wir so veraltete, verstaubte Strukturen, die endlich aufgebrochen werden müssen. Und ich denke, für uns eine Riesensache zu sagen, okay, wir haben jetzt 6 Frauen da erstmal in der Position, auch Geschäftsführerinnen, die das Ganze dann erstmal übernehmen, um das Ganze voranzutreiben. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch in der sportlichen Leitung mit Henna Jansen einen Mann, der uns da beratend zur Seite steht. Das heißt, auch wir wollen uns divers aufstellen.
Männer brauchen sich folglich keine Sorgen zu machen, dass ihnen jetzt gänzlich der Kampf im Berliner oder gesamtdeutschen Fußball von den Macherinnen von Viktoria angesagt wird.
Es geht nicht darum, die Männer zu vertreiben, um Gottes Willen, aber es geht darum, einfach ein neues Bild einfach zu erschaffen und zu erbauen. Und so langsam wacht die Bevölkerung ja auch auf und sieht die Notwendigkeit dieser Veränderung.
Konstantin Eckner über die großen Pläne von Viktoria Berlin, in die Frauenfußball-Bundesliga aufzusteigen. In die erste Fußball-Bundesliga der Männer aufsteigen, das möchte auch der HSV. Das hat er jetzt mehrfach versucht und ist mehrfach gescheitert. In dieser Saison soll es dann endlich klappen. Und der erste Schritt hat dann auch funktioniert heute. Aber er war mühselig. Burkhard Tillner über den 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig.
Zwei Spieler waren die Garanten für den 2:0-Erfolg des Hamburger SV beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig. HSV-Schlussmann Daniel Heuer-Fernandes, der Glanztat um Glanztag bei guten Eintracht-Chancen zeigte, und Robert Glatzel, der nach enttäuschenden ersten 60 Minuten aus Sicht des HSV den Bann für den Favoriten brach. Seine Treffer in der 67. sowie 76. Minute sorgten für den Sieg bei sehr gut mitspielenden Braunschweigern, die sich nur vorwerfen lassen müssen, ihre reichlich vorhandenen großen Möglichkeiten nicht genutzt zu haben. Der Sieg der Gäste war unter dem Strich so glücklich, wie er zuvor zu erwarten war.
Der HSV damit auf Platz 2 in der Tabelle. Fast alle anderen Spiele sind mit nur einem Tor Unterschied ausgegangen. Heidenheim gewinnt zum Beispiel heute auch 1:0 gegen Hansa Rostock. Nur ein Team hat seinen Gegner komplett demontiert. Der SC Paderborn, der gewinnt 5:0 gegen Karlsruhe und ist der erste Tabellenführer der Saison. Anne von Eickels.
Der Geheimfavorit der zweiten Liga grüßt von der Tabellenspitze nach dem 5:0 gegen den Karlsruher SC. Der SCP drehte vor allem in der zweiten Halbzeit auf. Nach dem 0:0 zur Pause gab es gleich 5 Tore in nur 20 Minuten für die Paderborner, die sich in einen Rausch spielten, nachdem Muslia in der 57. Minute per Foul-Elfmeter zur Führung getroffen hatte. Gegen eine desolate KSC-Abwehr traf die Mannschaft von Lukas Kwasniok dann mit schön herausgespielten Toren. Schwachpunkte beim SCP gab es vor allem in der neu formierten Abwehr, die sich bei ihrem starken Keeper Yannick Huth bedanken konnte. Am Ende 5:0 für den SC Paderborn, der von vielen Trainern der zweiten Liga der Geheimfavorit für den Aufstieg ist.
Eugene wäre eigentlich eine recht unbekannte amerikanische Unistadt, wenn da nicht der Sportartikelhersteller Nike wäre. Der wurde in Eugene gegründet und hat mit dafür gesorgt, dass die Leichtathletik-WM jetzt auch dort stattfindet. Und Eugene ist auch der Ort, an dem Nike jahrelang sein Oregon Project durchgeführt hat. Eine Trainingsgruppe mit dem Ziel, die Dominanz von afrikanischen Läuferinnen und Läufern zu brechen. Die Idee? Die besten Athletinnen und Athleten unter den besten Trainingsbedingungen zusammenbringen. Bei der letzten Leichtathletik-WM in Katar 2019 holen die Athletinnen und Athleten des Projektes mehr Medaillen als das deutsche Team insgesamt. Aber kurz nach der WM wird der Gründer und Trainer Alberto Salazar wegen Dopings und emotionalen Missbrauchs von Athletinnen und Athleten gesperrt. Es ist das Ende von einem Projekt, das an die Grenzen gehen sollte und sie dann überschritten hat. Und über diese Grenzen habe ich mit Wolfgang Ritzdorf gesprochen. Er hat viele Jahre lang das Welthochsprungzentrum an der Sporthochschule Köln geleitet, mit vielen internationalen Topathleten. Seit einem Jahr ist er im Ruhestand, beobachtet die Leichtathletik aber natürlich weiterhin. Und ihn habe ich gefragt, ist es für Deutschland möglich, bei einer Leichtathletik-WM mehr als nur ein paar einzelne Medaillen zu holen, ohne ethische oder legale Grenzen zu überschreiten?
Naja, ich denke, das wird schwierig, ne? Weil Leichtathletik hat nun auch die eine Besonderheit, dass ich glaube, in Eugene sind 138 Nationen am Start. Das darf man nicht vergessen. Und von daher wird es keinen Medaillensegen geben bei einer WM. Davon würde ich nicht ausgehen, egal wie man das betreibt. Und ohne zu tief mit dem DLV, mit dem Deutschen Leichtathletikverband verwurzelt zu sein. Ich bin sicher, dass es da sauber zugeht und dass man trotzdem Wege suchen muss, wie man wieder näher an die Weltspitze rankommt, weil die ist nun doch schon ein Stück weit weg. Das muss man einfach so sehen.
Leichtathletik-Bundestrainerin Annette Stein hat eben vor der WM auch gesagt, es ist schon wichtig, dass Deutschland sich auf der Weltbühne misst, weil eben von diesem Erfolg auch abhängt, wie viel Steuergeld der Deutsche Leichtathletikverband dann erhält. Dadurch entsteht ja aber auch ein Druck, erfolgreich zu sein. Wie sollte man das in der Förderung berücksichtigen, dass die Deutschen von der Leichtathletik-Weltspitze sehr weit entfernt sind in vielen Disziplinen?
Ja, das ist leider so und leider ist auch der Druck da und das ist immer so ein Stück, wie soll ich das nennen? Ich will das nicht Doppelmoral nennen, aber das ist ja nicht nur die Cheftrainerin des Deutschen Leichtathletikverbandes, das ist ja auch die Öffentlichkeit, die das so wahrnimmt. Auf der einen Seite will man einen sauberen Sport haben, auf der anderen Seite aber bitte auch erfolgreich sein. Und das ist schon eine sehr schwierige Mission. Und ich denke, man muss den anderen Weg gehen. Man muss suchen, und das macht ja auch die Deutsche Leichtathletik, zu versuchen, alle möglichen Ressourcen auszuschöpfen. Legale Ressourcen, meine ich. Und ich glaube, da gibt es nach wie vor noch welche, an denen man arbeiten könnte.
Welche zum Beispiel?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich die immer weiter geführte Ausbildung der Trainer. Ich glaube, da sind wir sicherlich noch nicht da, was möglich wäre, sowohl was Umfang und auch Inhalte der Trainerausbildung angehen. Andere Ansätze wären, alles, was an wissenschaftlichem Support möglich ist, um Training besser gestalten zu können, besser steuern zu können. Dazu gehört auch die Nutzung neuer Technologien. Und man wird immer mehr lernen müssen, dass in diesem Grenzbereich der Leistungsfähigkeit Training hochgradig individualisiert werden muss. Das heißt, es wird nicht möglich sein, mit einem Trainingsplan, mit einem Ansatz, drei unterschiedliche Athleten zu trainieren. Das ist was ich über die Jahre hier bei der Arbeit mit den internationalen Athleten gelernt habe. Das ist sicherlich eine oberste Priorität bei dem Ganzen.
Eine Tendenz, die sich ja erkennen lässt, ist, dass deutsche Spitzenleichtathletinnen und Leichtathleten in die USA gehen, weil eben dort die Trainingsbedingungen besser sind. Ist das ein Trend, der noch umkehrbar ist, oder glauben Sie, dass das auch in Zukunft sich fortsetzen wird, eben weil in Deutschland die Punkte, die Sie gerade angesprochen, vielleicht nicht so schnell umgesetzt werden, wie sich das die Sportlerinnen und Sportler erhoffen?
Ja, ich glaube, diese Internationalisierung, ich kann mir schon vorstellen, dass die weitergehen wird. Wobei es gar nicht mal die besseren, also wenn ich weiß nicht, wie Sie Trainingsbedingungen definieren. Also es geht sicherlich nicht um die Qualität der Laufbahn, aber es geht darum, in einer leistungsstarken Gruppe zu trainieren, mit anderen Weltklasseathleten täglich zusammen zu sein. Sicherlich ist das in den Topzentren in der USA auch so, dass alles, was darum gehört, ob das Physiotherapie, Massage, Ernährung, alles das vielleicht ein Stück weiterentwickelt ist, als es flächendeckend bei uns ist. An einzelnen Stellen ist das bei uns auch so, aber vielleicht noch nicht so flächendeckend wie in den Topzentren in den USA. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Athlet oder Athletin, dass die den Weg noch gehen werden, ja.
Gäbe es denn eine Möglichkeit, dass Deutschland sich solche Trainingsgruppen aufbaut, selbst wenn wir jetzt nicht von einem Nike Oregon Project vielleicht ausgehen, aber warum gibt es zum Beispiel nicht eine Art Adidas Project ohne die Grenzüberschreitungen, die ich am Anfang geschildert habe?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, da müssten Sie Adidas fragen. Aber die Idee ist natürlich verlockend, Adidas oder auch Puma, dass man sagt, wir versuchen das in Kooperation mit dem Deutschen Leichtathletikverband, dass wir so irgendwo an 2-3 Standorten diese optimalen Voraussetzungen dann auch schaffen. Allerdings muss ich vielleicht einen anderen Gedanken dazu sagen, das müsste dann aber auch wirklich konzentriert sein auf Topathleten. Ich persönlich, das ist keine offizielle Meinung, sondern es ist eine ganz persönliche Meinung von mir. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu gießkannenmäßig zu früh zu viele Leute fördern. Also ich kann zum Beispiel nicht einsehen, warum ein Landeskader, das ist nun national schon dritte Liga, warum da unbedingt Trainingslager in Teneriffa sein müssen oder warum jemand, der dreimal trainiert, meint, der muss dann viermal die Woche Physio haben. Aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Ich würde es etwas stärker fokussieren auf die wirklichen Topathleten, die wenigen, die wir haben.
Das heißt, die Mittel, die dann in den Landeskader fließen, zum Beispiel wirklich dann auch in die Topathleten dann fließen lassen?
Naja, ich meine, nein, die Aussage war nicht, man sollte keine Landeskader haben oder man sollte keine Landeskader fördern. Das sollte man sicherlich machen, aber vielleicht die begrenzten Mittel doch etwas zielgerichteter einsetzen.
Ich will noch mal einmal auf die Grenzen und auch die Diskussion über die Grenzen vielleicht innerhalb der Leichtathletik-Szene zurückkommen. Sie haben ja viele Top-Athletinnen und Athleten trainiert. Wie wurden denn da solche Trainingsgruppen wie zum Beispiel das Nike Oregon Project wahrgenommen? War man da dann auch neidisch auf diese Bedingungen oder eben aufgrund der vielen Gerüchte, die es ja jahrelang schon gegeben hat über die Trainingsmethoden und dann eben auch über die Doping-Gerüchte, war man da dann auch skeptisch und hat das schon ja skeptisch beäugt?
Beides. Auf der einen Seite waren wir ein Stück weit neidisch natürlich auf die Möglichkeiten, die da bestanden haben, obwohl wir unser mein World High Jump Center waren der Deutschen Sporthochschule. Wir hatten schon sehr viele Möglichkeiten da und sehr gute Trainingsbedingungen und auch sehr gute Unterstützung. Trotzdem war das noch ein großes Stück weg von dem, was offensichtlich in Oregon möglich war. Aber es war auch parallel dazu ein großes Stück Skepsis dabei, weil, wie Sie sagen, die Gerüchte sind ja nicht erst 2019 in Doha aufgekommen, sondern die Gerüchte bestanden ja schon sehr viel länger. Und es war immer der Verdacht, dass hier nicht nur an Grenzen rangegangen wird, sondern dass Grenzen auch überschritten wurden. Und das war für uns nie ein Thema. Von daher war es so eine Kombination von ein bisschen neidisch sein auf die Möglichkeiten, aber auch sehr skeptisch sein über das, was da passiert.
Sagt der ehemalige Hochsprungtrainer und Dozent an der Sporthochschule Köln, Wolfgang Ritzdorf, hier im Deutschlandfunk. Und jetzt schalten wir live nach Eugene zur Leichtathletik-WM zu ARD-Reporter Burkhard Hupe. Dort ist der Wettkampftag gerade erst gestartet, da ist ja noch Vormittag, aber die erste Entscheidung ist schon gefallen.
Ja, im Marathonlauf. Und da hat man sozusagen auch die Konsequenz gezogen aus den Vorkommnissen vor 2,5 Jahren in Doha. Damals war es ja fast unmöglich, einen Marathon durchzuführen. Man musste das um Mitternacht machen, damit man da irgendwie diese 42 Kilometer ins Ziel kriegt. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, hier kann es ja auch heiß werden in Eugene. Dann machen wir das mal ganz früh am Morgen und über eine wunderschöne Strecke mitten durchs Grüne. Und am Ende hatte wieder einmal ein Äthiopier das bessere Ende für sich. Tamira Tola, äthiopischer Doppelsieg. Und er hat sogar in einer Rekordzeit geschafft. Nicht in einer Weltrekordzeit, aber in einer Rekordzeit für eine Weltmeisterschaft. 2 Stunden, 5 Minuten, 36 Sekunden. Ein Deutscher ist auch am Start gewesen mit Tom Gröschel. Der hat etwa 10 Minuten länger gebraucht.
Und wir haben gerade gehört, es ist schwer für die deutschen Leichtathletinnen und Athleten, Medaillen bei WMs zu erreichen. Wie wirkt sich das denn auf die Stimmung vor Ort aus im deutschen Team?
Also bis jetzt muss man sagen, hat ja noch keiner so richtig enttäuscht. Es war nicht unbedingt davon auszugehen, dass es an den ersten 3 Tagen eine Medaille geben würde für den Deutschen Leichtathletikverband, der ja im Moment sowieso sehr, sehr kleine Brötchen backen muss. In Tokio gab es nur 3 Medaillen. Also die großen Athleten, die ein deutsches Trikot anhaben, müssen in der Leichtathletik erst noch geformt werden in den kommenden Jahren. Aber Fakt ist natürlich auch, dass es vor allen Dingen in den technischen Wettbewerben jetzt mittlerweile große Nachwuchsprobleme gibt. Im Kugelstoßen, im Hammerwerfen, da gab es keine Finalteilnahme. Das ist dann schon ein bisschen traurig. Und das schlägt, glaube ich, vor allen Dingen bei denen aufs Gemüt, die sich darum kümmern müssen, wie dieser Sport künftig finanziert wird. Denn die Weltmeisterschaft, das ist der Gradmesser. Danach werden die Fördergelder verteilt, danach werden die Trainerstellen eingerichtet. Und wenn man hier am Ende sogar mit leeren Händen nach Hause fahren sollte, was durchaus passieren kann, dann gibt es natürlich erheblichen Diskussionsbedarf.
Kurz zum Abschluss, welche Entscheidungen stehen noch an, die wichtig sind?
Heute hat der 7-Kampf der Frauen begonnen mit Sophie Weißenberg. Die erste Disziplin ist schon durch und Sophie Weißenberg aus Leverkusen mit persönlicher Bestzeit im Hürdensprint. Außerdem gibt es dann als letzte Veranstaltung heute die Klärung der großen Frage, wer ist die schnellste Frau auf der Welt? Gina Lückenkämper wäre es gerne, aber sie wird es garantiert nicht. Sie ist noch im Halbfinale dabei, aber hat eigentlich keine Chance aufs Finale.
AD-Reporter Burkhard Hupe live von der Leichtathletik-WM in Eugene. Vielen Dank für die Live-Eindrücke. Seit etwas mehr als 100 Tagen ist sie im Amt, Kerstin Klaus. Sie ist die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie ist gelernte Journalistin, war jahrelang Mitglied im Betroffenenrat von ihrem Vorgänger und kennt dementsprechend die Aufgaben. Und eine Aufgabe, die sie sieht, den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Sport zu verändern. Und wenn das nach ihr geht, soll das auch bedeuten, ein Verein, der kein Kinderschutzkonzept hat, bekommt kein Geld. Andrea Schültke hat sie getroffen.
Berlin, Kapelle Ufer 2, mitten im Regierungsviertel. Hier ist das Büro von Kerstin Klaus. Unter einem Dach mit dem Bundeskanzleramt mit Blick auf Abgeordnetenhaus und Reichstag. Die räumliche Nähe macht sich auch inhaltlich bemerkbar. Die Missbrauchsbeauftragte sieht in der Ampelkoalition eine Chance, die Auseinandersetzung mit dem Thema sexueller Missbrauch voranzutreiben, auch im Sport. Dem Ort, an dem sich, abgesehen von Schule, die meisten Kinder aufhalten.
Das, was mich dabei am meisten beschäftigt, ist, dass natürlich bestimmte Settings, und dazu gehört der Sport, so attraktiv für Täter, manchmal auch Täterinnen ist.
Die gehen strategisch vor, besonders im Sport.
Weil sie einen so verstricken in eine Mischung von Abhängigkeit, von Gesehenwerden, von Zuwendung, von... Es ist so ein großes Netzwerk und in diese Manipulation sind so viele eingebunden.
Als Spinnennetz beschreibt Klaus diese Verstrickungen. Jeder Verein könne
ein kleines Königreich sein, in dem Täter dann entsprechend aktiv sein können und nicht identifiziert werden, auch wenn es 1001 Hinweis gibt.
Und Studien im Leistungs- und Vereinssport belegen, die Täter erreichen ihr Ziel. Kerstin Klaus hat selbst Missbrauch erlebt im kirchlich-familiären Kontext. Auch deswegen fordert sie, Menschen einzubinden, die sexualisierte Gewalt und Missbrauch erfahren mussten.
Sie kennen Täterstrategien und dieses Wissen ist für Prävention, für die verschiedenen Settings, die ja im Sport spezifisch sind, von besonderer Bedeutung, dieses Wissen zugänglich zu machen.
Allerdings hätten Betroffene durch den teilweise über Jahre andauernden Missbrauch einen Kontrollverlust erfahren. Das dürfe sich nicht wiederholen. Die Last der Aufarbeitung dürfe nicht nur von Betroffenen getragen werden.
Betroffene gehen in Vorleistung, indem sie sprechen, um überhaupt das gesellschaftliche Bewusstsein überhaupt erstmal dahin zu lenken, dass es hier ein Problem gibt. Betroffene hören immer wieder, Es ist so wichtig, dass ihr sprecht. Wir brauchen ihre Unterstützung. Das heißt, Betroffene müssen Zugpferd für Aufarbeitung sein. Das darf doch so nicht sein und das muss uns doch allen klar sein.
Die Grundlage für Betroffenenbeteiligung müssten daher unabhängige Strukturen sein, also unabhängig von der Institution, in der die Taten stattgefunden haben. Im Sport könne das ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport sein. Die Athletenvertretung Athleten Deutschland hatte so eine Einrichtung in die Diskussion gebracht. Die Ampelparteien haben das im Koalitionsvertrag festgeschrieben.
Ich halte das für immens wichtig. Eine unabhängige Struktur wie dieses Zentrum Safe Sport, in dem Kompetenzen gebündelt werden, in dem aber auch klare Aufgaben zusammengefasst werden, die dann auch nachgehalten werden, sind sicher eine ganz wesentliche Weichenstellung.
Ein einziges unabhängiges Zentrum dieser Art auf Bundesebene sei aber nicht ausreichend, ist Grünen-Mitglied Klaus überzeugt. Der Bund könne die Aufarbeitungsprozesse nicht flächendeckend steuern. Deshalb will die neue Missbrauchsbeauftragte die Bundesländer und Kommunen in die Pflicht nehmen, übergeordnete Strukturen aufzubauen.
Wir brauchen vor Ort gesamtkommunalpolitisch, gesellschaftlich ein größeres Bewusstsein, dass wir Netzwerke vor Ort brauchen, wo dann der Sport genauso dazu gehört wie die Musikvereine und andere Strukturen, wo Kinder sich aufhalten. Aber dieses alleinig ein Verein, ein Landessportbund, wie auch immer, ruft auf zur Beteiligung von Betroffenen. Das ist in der Tat schwierig.
Daher plädiert die Missbrauchsbeauftragte für unabhängige Betroffenenräte in den Ländern mit Beteiligten aus allen Tatkontexten, auch dem Sport. Diese Räte könnten dann Politik, Behörden und Verbände beraten, damit Missbrauchsfälle aufgearbeitet werden oder gar nicht erst passieren. Zum Respekt vor Betroffenen gehört nach Ansicht von Kerstin Klaus auch der Wille zur Wiedergutmachung. Daher müssten auch im Sport Entschädigungszahlungen genauso diskutiert werden wie in anderen Tatkontexten. Der Deutsche Olympische Sportbund DOSB schließt so eine Wiedergutmachung bisher aus. Der Sportdachverband hatte ab 2016 auch kein Geld mehr zur Verfügung gestellt für das ergänzende Hilfesystem beim Bundesfamilienministerium. Über dieses Hilfesystem können sich Betroffene von sexualisierter Gewalt Sachleistungen wie zum Beispiel Therapien zumindest teilweise bezahlen lassen. 24 Anträge aus dem Sport blieben so jahrelang unbearbeitet. 2020 verkündet der DOSB dann, seine Zahlungen an das ergänzende Hilfesystem wieder aufzunehmen. Es dauert aber noch mal ein Jahr, bis sich der Verband verpflichtet, wenigstens die Altanträge zu bearbeiten. Jetzt erfuhr der Deutschlandfunk auf Nachfrage beim Bundesfamilienministerium, seit Anfang Juni gibt es eine Folgevereinbarung. Sie gilt für Unterstützungsanträge, die Betroffene seit dem 2. Oktober vergangenen Jahres gestellt haben und ist bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Für diesen Zeitraum stellt der DOSB eine Summe von 400.000 Euro zur Verfügung. Kerstin Klaus will Vereine und Verbände darüber hinaus verpflichten, wirksame Kinderschutzkonzepte auszuarbeiten. Ein Hebel dafür sei auch die Sportförderung. Wie schon auf Bundesebene im Leistungssport solle auch für die Kommunen gelten, die Förderung von Vereinen ist an Kinderschutz zu knüpfen.
Wo man sagt, okay, Vereine, die kein Schutzkonzept haben, Vereine, die sich nicht in spezifischen Bereichen engagieren, haben dann auch nicht den gleichen Zugang, sowohl was Gelder angeht, als auch was Sportstätten angeht.
Viel Arbeit für alle Beteiligten, aber es gehe um den Schutz von Kindern. Und da sollten doch auch im Sport alle das gleiche Ziel haben, so Kerstin Klaus.
Andrea Schildke über die Ziele der neuen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Klaus. Und die Aussagen, die Sie gerade gehört haben, stammen aus dem Deutschlandfunk Sportgespräch. Und das können Sie heute um 23.30 Uhr hier nachhören oder in der DLF Audiothek als Podcast. Ich hole Ihnen noch ein paar Ergebnisse bzw. Zwischenstände. Australien gegen Deutschland, das WM-Spiel um die Bronzemedaille 1:1. Dort inzwischen die Australierinnen haben dort den Ausgleich geschafft. Die Niederlande wird einziehen ins Viertelfinale der Europameisterschaft der Fußballerinnen, 4:1 gegen Schweiz, und die Schwedinnen haben 5:0 gegen Portugal gewonnen. Das war Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Vielen Dank im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.